Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, für wahr heißt ja diese Reihe, und das ist ein altes Wort, ein veraltetes Wort. Wenn ich jetzt wetten sollten, wer von euch letzte Woche dieses Wort im ganz normalen alltäglichen Gebrauch benutzt hat und für wahr gesagt hat, außer er hat über City Church geredet, aber so, dann würde ich eigentlich wetten, wahrscheinlich keiner. Mit für wahr betonte man etwas. Man sagte, für wahr, so ist das. Und wir als Kirche sind jetzt fast 15 Jahre unterwegs und für wahr, so langsam werden wir erwachsen, wird man mit 15 natürlich eigentlich nicht, wir sind frühreif sozusagen, für wahr, so langsam werden wir erwachsen und wir wissen, wer wir sind, in manchen Punkten auch, wer wir sein wollen, was uns wichtig ist, für wahr. Für wahr, diese zwei Werte heute, die beschreiben, diese zwei Werte heute, die beschreiben zwei Werte von unseren acht, die beschreiben wirklich ganz gut, wie wir sind und wie wir sein wollen. Jedenfalls sind sie uns wirklich wichtig. Und für wahr, ich sage das jetzt zum letzten Mal, dann höre ich auf mit dem für wahr, sie sind ziemlich verschieden. Glauben, denken und Emotionen wertschätzen. Also das Denken und die Emotionen. Ne? Sie sind verschieden, weil oft Menschen, denen das eine wichtig ist, das andere dann nicht so wichtig ist. Und denen das andere sehr, sehr, sehr wichtig ist, manchmal der andere Wert ein bisschen suspekt ist. Hier stehen sich ja das Denken und das Fühlen gegenüber. Das ist ja manchmal schon in der Ehe, dass die zwei so ein bisschen aufeinander... Ne? So, die zwei sind auch deshalb verschieden, weil der eine Wert ziemlich gut beschreibt, was in der City Church schon sehr ausgeprägt da ist. Und der andere Wert im Prozess der Werteentwicklung letztes Jahr erst als wichtig erkannt wurde, aber der ist bei uns eher noch etwas unterbelichtet. So ist jedenfalls unsere Empfindung. So, die zwei hängen aber auch zusammen. Nicht nur, weil sie sich ergänzen, sondern weil sogar der eine aus dem anderen hervorgeht. Der eine geht aus dem anderen hervor. Ich werde über den ersten, Glauben, Denken, kürzer sprechen. Denn wenn du unsere Kirche kennst zumindest, dann weißt du, dass dieser Wert schon relativ oft Gelegenheit hatte, sich zu präsentieren. Wir gucken ihn kurz an. Glauben, Denken, wir schätzen Fragen. Nicht der ehrliche Zweifel, sondern die zu einfache Antwort gefährdet das Vertrauen auf Gott. Darum verstehen wir Glauben als lebenslangen Lern- und Bildungsprozess. So, ich werde über den hier nicht so lange reden wie über den hier, weil der hier muss sich bei uns erst noch so ein bisschen behaupten, dieser Wert, so will ich mal sagen. Emotionen wertschätzen. Wir wissen um die Kraft von Gefühlen. Nicht Verstand und Wille, sondern ein bewegtes Herz motiviert Menschen zu handeln. Darum achten wir Gefühle und verachten den Versuch, sie zu missbrauchen. Also das Denken und das Fühlen. Der Verstand und das Herz. Jesus wurde mal gefragt, was eigentlich das Wichtigste im Leben sei. Die Frage lautete genau, was ist das wichtigste Gebot, was ist das höchste Gebot so. Aber das heißt nicht viel anderes als, wie lebt man richtig, was ist das Geheimnis des Lebens? Und dann antwortet er so, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Matthäus 22, Vers 37. Er ergänzt dann noch, und das ist eigentlich wichtig, und deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Aber uns reicht jetzt heute der erste Teil. Kann man ja auch leicht sehen, den Zusammenhang. Ne? Gott lieben. Man könnte sagen, aus Jesu Sicht ist der Mensch dafür da, oder die Kirche dafür da, das ist der Sinn des Lebens. Ich gehe heute nicht darauf ein, warum das der Sinn des Lebens sein soll, denn mir geht's heute um das Wie. Wie sollen wir Gott lieben? Wie geschieht das? Und da sagt er ja, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Und auf den ersten Blick kann man sagen, wunderbar, haben wir Herz und Verstand in einem Vers, die beiden Sachen, die ich heute auch brauche. Klar, deswegen habe ich den Vers auch ausgewählt. In einem Nebensatz muss ich jetzt aber schon nur kurz sagen, einfach weil es ehrlicher ist. Herz steht in diesem Vers, wenn man den griechischen Text nimmt und wenn man vor allen Dingen den hebräischen Text nimmt, den der griechische Text hier zitiert, dann steht Herz eigentlich nicht nur für die Gefühle. Also im damaligen Denken ist Herz der Sitz von Gefühlen, ja, und Entscheidung und Wille. Also wahrscheinlich der Wille sogar noch mehr. Also so das, was du ja willst. Wo Hingabe steht hier, da steht vielleicht, wenn ihr Luther kennt, eigentlich mit ganzer Seele. Aber wenn wir Seele sagen, dann hören wir ja gleich so den Teil, der nicht Körper ist und nicht Geist, so irgendwie das die ewig lebende Seele oder sowas. Aber das ist hier eigentlich nicht gemeint. Das Wort, was da steht, meint eigentlich deine ganze Lebenskraft. Dein ganzes Leben, aber nicht Leben in seiner Ausdehnung, sondern mehr Leben in seiner Tiefe. So, du als Ganzer. So. Deswegen ist Hingabe nicht schlecht. Das, ja, mit ganzer Lebenskraft etwas lieben, das ist irgendwie mit voller Hingabe. So voll und ganz. So. Und Verstand, ja, das meint tatsächlich hier das Denken, den Verstand. So. Ein bisschen steckt in dem Wort, in dem griechischen Wort aber auch noch Sinn drin. So. Okay. Vielleicht sogar die Sinne, das bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Sowas. Also dieses heißt, wo im Deutschen das jetzt so schön gegliedert sind, ne? Wir haben ja das Herz und den Verstand in einem Wort, das Fühlen und das Denken. Ganz so schön gegliedert ist es in dem Urtext eigentlich nicht, aber es geht natürlich in dem ganzen Vers um diese beiden Pole und noch andere. Da steckt der Verstand, das Denken mit drin und da steckt auch das Fühlen mit drin. So, ich wollte das nur sagen, damit ihr das ungefähr richtig wisst. Der ganze Vers spricht also davon, als ganzer Mensch mit Denken, Fühlen, Wollen, mit Sinnen Gott zu lieben. So, jetzt habe ich angekündigt, über den Verstand sage ich weniger. Also wende ich mich dem kurz zu, weil der gefühlt schon recht viel Raum bei uns einnimmt. Der Wert ist uns tatsächlich wichtig. Ein paar Worte also dazu. Der Wert ist uns wichtig, weil Religion die Tendenz hat, das Denken eher ein bisschen abzuwerten. Denn man soll es ja nun mal schließlich glauben. Ne? So. Für das Denken, für die Vernunft, für die Wissenschaft ist ja der Zweifel nicht ganz unerheblich. Also Erkenntnisse, wissenschaftliche, kommen ja oft aus dem Anzweifeln dessen, was man schon glaubt oder für wahr hält. Die Erde ist eine Scheibe, aha. Ist das ganz sicher? Oder sollte man noch mal prüfen? Dieses gelbe Ding da dreht sich um die Erde? Ist das ganz sicher? Oder sollte man das noch? Also aus dem Zweifel kommen Erkenntnisse. Wahrheiten oder sogenannte werden bezweifelt und hinterfragt und man gewinnt neues Wissen. Die Falsifizierbarkeit, ne? Eine Theorie wird so lange versucht zu widerlegen und je länger das nicht geht, für desto wahrer hält man sie. Aber das Wahrhalten kommt aus dem Anzweifeln. Ja, so, jetzt ist der Zweifel natürlich etwas, was der Religion eher suspekt ist, weil die Religion ist ja auf Glauben aus. Die Religion möchte Antworten geben und deswegen schätzt sie Fragen nur so lange, wie der Fragende dann aber auch zufrieden ist, wenn er die Antworten hört. So, offene Fragen, offen bleibende Fragen sind der Religion tendenziell eher sie guckt dem skeptisch gegen, ist dem skeptisch gegenüber. Irgendwie haben wir als City Church in den letzten Jahren aber Leute angezogen, die Fragen haben. Oder wir sind selber Menschen gewesen und geworden, die Fragen haben. Oder es sind Dinge passiert in unserem Leben, die Fragen aufgeworfen haben. Und wir haben deswegen versucht, eine Kultur zu entwickeln, wo Fragen immer erlaubt sind, offen bleiben dürfen und wir trotzdem glauben. Also wie kann man mit Fragen glauben oder dass man mit Fragen glauben kann, das ist uns wichtig. Und dafür muss man das Denken natürlich ein Stückchen wertschätzen und den Zweifel ein Stückchen umarmen. Man wird ihn nicht ganz los. Beides abzustellen, das Denken und das Zweifeln, führt, so glauben wir, vielleicht zu einem festeren Glauben, aber nicht zu einem gesünderen. Wenn ich etwas ganz fest glaube, nur deshalb, weil ich mir nicht erlaube, es anzuzweifeln, ist natürlich die Frage, was diese Festigkeit des Glaubens wirklich wert ist. Und wie stark er wirklich ist, wenn dir das Leben dann mal irgendwann die Fragen ins Gesicht brüllt. So. Und du kannst sie dann, und du sie nicht mehr überhören kannst. Okay. Aber ich wollte über diesen Vers nur kurz was sagen und leite jetzt schon so langsam über zu dem anderen. Ich komme schon zu dem Shift, zum Herz und zu den Emotionen und zu den Gefühlen. Denn diese Fragen, diese echten existenziellen Fragen, zum Beispiel so eine Frage wie, wie kriege ich die Liebe Gottes oder kriege ich sie überhaupt zusammen mit dem Leid, was ich in dieser Welt erlebe oder andere erleben müssen? Wie kann ich angesichts dieser Welt an einen liebenden Gott glauben? So eine Frage. Oder warum schwieg Gott, als ich Worte von ihm am dringendsten gebraucht habe? Warum habe ich gebetet und nichts gehört? Solche Fragen. Oder ich lese etwas in der Bibel und manchmal stoße ich auf Dinge, die, wenn ich sagen muss, also wenn das jetzt auch Wort Gottes ist, dann komme ich mit dem Wort Gottes aber nicht klar, was ich jetzt hier gerade lese. Das ist heftig. So, solche Fragen, die kommen ja nicht daher, dass Leute einfach Lust am Denken haben und ein bisschen herumphilosophieren, sondern die kommen aus unserem Erleben. Die kommen aus dem Leben, das etwas mit uns macht. Und zwar etwas, was uns betrifft. Und daraus entstehen dann solche Fragen. Und diese Sachen, diese Erlebnisse, die uns wirklich betreffen, die haben immer mit Emotionen zu tun. Schöne Erlebnisse, Geburt eines Kindes, kann große Fragen aufwerfen, so, wenn du das plötzlich mal erlebst. Oder schlimme Erlebnisse, wie der Tod eines Freundes. Die Dinge, die große Fragen aufwerfen, das sind die Dinge, die uns emotional berühren und bewegen. Liebe, Trennung, unverschämtes Glück bei einem Unfall, du sagst, ey, ich hätte tot sein können. Und jetzt denke ich plötzlich anders über das Leben. Oder Pech bei einem Unfall. Großes Pech. Und du eine kleine Sache ist passiert, du fällst irgendwo runter in nicht tief genuges Wasser und du trägst Schäden davon für dein ganzes Leben. Oder einfach auch nur Lebensumbrüche, Umzüge in eine andere Stadt. Oder Jobverlust oder erster Job. Oder plötzlich werden deine Eltern so alt, oder nicht plötzlich, sondern langsam, aber sie werden so alt, dass du sie pflegen musst. Oder große Schuld, die jemand auf sein Leben, auf seine Schultern lädt. Oder Ängste, die jemand quälen. Oder die Liebe, mit der ich angefangen habe, damit ich jetzt mit was Schönem aufhöre. Also diese Dinge, die wir erleben, die haben mit Emotionen zu tun und sie sind oft ganz nah an diesen wichtigen Lebensfragen. All diese Dinge gibt es nicht ohne Gefühle. Du kannst diese Dinge nicht erzählen, ohne zu strahlen oder mindestens zu lächeln oder zu schlucken oder zu weinen. Weil sie dich mitnehmen, diese Dinge, weil sie dich mitreißen, weil sie dich umhauen oder aufrichten oder umtreiben oder quälen oder beglücken oder begeistern oder solche Dinge. Und aus ihnen entstehen oft Fragen. Manchmal auch gute Fragen, also nicht nur so Zweifelfragen. Auch wow, wie gut geht es mir? Steckt hier jemand dahinter? So. Also die Fragen kommen aus dem Leben, das möchte ich damit sagen. Im Prinzip könnte man sagen, weil wir Emotionen wertschätzen, schätzen wir auch Fragen. Da ist der Link zwischen diesen beiden. Die sind nicht nur, dass sie sich ergänzen, die hängen auch zusammen. Weil wir das Leben ernst nehmen, deswegen wollen wir ein Leben lang, so wie das in dem anderen steht, denken und lernen, um weiterzukommen. Etwas erfahrener werden. So. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das ist ja eine tief emotionale Sache, was Jesus hier als Lebenssinn beschreibt. Gott lieben. Gott lieben. Auch wenn ein nüchtern, von seinem Charakter her nüchtern, sachlicher Mensch dabei äußerlich völlig unaufgeregt bleiben kann, ist das eine emotionale Sache. Also deswegen rede ich jetzt über diesen Wert etwas länger. Emotionen wertschätzen. Wir wissen um die Kraft von Gefühlen, nicht Verstand und Wille, sondern ein bewegtes Herz motiviert Menschen zu handeln. Darum achten wir Gefühle und verachten den Versuch, sie zu missbrauchen. Worum es nicht geht, ist, Emotionen künstlich zu erzeugen. Worum es geht, ist, sie wertzuachten, weil sie auf das hinweisen, was uns wirklich bewegt. Die Psychologie und die Neurologie wissen längst, das, was unser Handeln wirklich leitet, das sind unsere Gefühle. Leider nicht unser Verstand. Also jedenfalls nicht automatisch. Natürlich beeinflussen beide unseren Willen, ne? Du kannst ja auch was verstandesmäßig verstehen und dann willst du's. Die Gefühle sind allerdings wesentlich kraftvoller. Der Verstand hat schon damit alle Hände zu tun, die Entscheidung in die richtige Richtung zu lenken. Wenn nur die Gefühle Lust und Frust und eine Tafel Schokolade zusammenkommen, dann hat der Verstand schon alle Hände damit, voll damit zu tun, den Willen so zu beeinflussen, wie er es für gut hält oder wie du es dir selbst in einem helleren Moment mal vorgenommen hast oder so. Also unsere Gefühle sitzen, laienhaft gesagt, irgendwie in unserem Gehirn an einer tieferen Stelle. Die sitzen als der Verstand, die sitzen am längeren Hebel, die haben sich da breit gemacht irgendwie in der Schaltzentrale. Auch der Körper, unser Körper hängt ja voll mit drin im Einflussbereich der Gefühle, viel mehr als im Einflussbereich des Verstandes. Wenn du Angst hast, fängst du an zu zittern. Wenn du fröhlich bist, kannst du kaum anders als zu strahlen. Glück lässt dich lachen, Trauer lässt dich weinen. Zorn lässt dich, was macht Zorn? Aufspringen oder zumindest dir die Hals, der Puls geht hoch und dann treten hier die Schlagadern hervor, ne? Lust lässt auch, passiert auch was. Scham lässt dich erröten. So, also Gefühle sind direkt verlinkt mit unserem Körper. Nichts davon lässt sich dann leicht in den Griff kriegen. Lass das mal deinen Verstand probieren. So, deinen Körper so zu steuern. Wir wissen um die Kraft von Gefühlen, heißt es da. Wir schätzen die Vernunft und das Denken hoch, aber wir wissen, in seinem Innersten ist der Mensch nicht richtig verstanden, und nicht richtig beschrieben sozusagen, wenn man einfach nur sagt, der Mensch ist ein rationales Wesen. Er ist schon auch ein rationales Wesen, aber das macht ihn eigentlich nicht aus. Nicht alleine. Ihr kennt vielleicht Sheldon, Big Bang Theory. Sheldon ist ein Nerd und er ist von solchen umgeben. Aber er hat auch das zusätzliche Problem, also er ist so ein hochintelligenter Physiker, glaube ich, das Problem, dass er die Gefühle anderer Menschen nicht erkennen kann. Und darum ist er sehr glücklich, als ihm, ich glaube von der Uni oder so, zu Testzwecken ein Gerät überlassen wird, mit dem man die Gefühle anderer Menschen jetzt erkennen kann. Ein Emotionendetektor sozusagen. Und wir gucken mal kurz rein, wie er den an seiner Freundin, die auch ein bisschen nerdig ist, ausprobiert.
Das Ding ist ziemlich cool. Es interpretiert Emotionen und verwendet ein drahtloses Signal, um minimale Veränderungen der Atem- und Herzfrequenz zu analysieren.
Unglaublich, dass ein Apparat sowas kann.
Ja, und wenn der Roboteraufstand beginnt, wissen Sie, dass ich immer auf Ihrer Seite war.
Das Display ist auf deinem Handy. Du kannst es jetzt versuchen.
Also dann, ich betrachte nun ein paar Bilder, um eine Emotion hervorzurufen. Und dann werden wir sehen, ob das Gerät sie richtig interpretiert.
Es erkennt aber nur Glück, Traurigkeit, Wut und Aufregung. Nichts anderes, was du fühlst, wie, was ist aus meinem Leben geworden?
Okay, ich betrachte das erste Bild.
Du bist glücklich dabei?
Ja, ich sehe mir Welpen an.
Oh, da hat aber jemand ihre kleinen spitzen Zähnchen vergessen, aber gut.
Jetzt das nächste.
Okay. Was sagt es, was ich fühle?
Traurigkeit.
Ja, ich habe hier ein Foto von meiner Oma.
Das ist verständlich. Sie ist gestorben und sie fehlt dir.
Ja.
Und du weißt, dass du auch einen faltigen Hals bekommst. Was? Also jetzt sagt es, dass du wütend bist. Kannst du dich mal entscheiden?
Ja, das Schöne an Sheldon ist ja, dass er die Welt zwar mit seinem genialen Verstand analysiert, die Gefühle anderer dabei regelmäßig verletzt, selbst aber wie kein zweiter in dieser Serie von seinen Gefühlen abhängig ist. Also von seinen zahlreichen Ängsten, zum Beispiel eben vor Hunden, oder von seiner Wut, die sofort aufschäumt, oder von seinem Stolz, der in Sekunden beleidigt ist. So. Sheldon ist also eigentlich gar kein Vernunftwesen, sondern ein Gefühlsmensch. Ein sehr intelligenter Gefühlsmensch. Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Blaise Pascal. Nicht Verstand und Wille, sondern ein bewegtes Herz motiviert Menschen zu handeln. City Church Würzburg. Ohne dass es uns bewusst war, haben wir hier in diesem Satz sogar das Menschenbild Luthers in unseren Werten verewigt. Ist mir erst kürzlich aufgefallen. Und das möchte ich euch noch rüberbringen. Luther sagt sinngemäß, der Mensch ist wesensmäßig, also nicht jetzt einige Menschen oder ein großer Teil der Menschen, sondern der Mensch ist wesensmäßig ein bewegtes Wesen, ein bewegter Mensch, ein bewegtes Herz, sagt er. So ist der Mensch nicht irgendwann geworden oder so sind ein paar von uns, die Emotionalen, sondern der Mensch ist ganz grundsätzlich immer ein Bewegter. Das macht das Menschsein aus oder das macht einen Teil des Menschen aus. Also einen nicht bewegten Menschen gibt es nicht. Das würde man nicht Mensch nennen. Ein von irgendetwas Bewegter. Wir sagen, also oder der Mensch ist einer, dem es ergeht. Auf irgendeine Weise ergeht es ihm. Es geht ihm gut oder schlecht oder mittel. Aber das ist nicht er, sondern da geht etwas mit ihm. So. Der kann sich nicht frei entscheiden, wie es ihm gehen soll. Es geht ihm irgendwie. Man kann ihn danach fragen. Was ihm geschieht, was dem Menschen geschieht, ist bedeutsam dafür, wer er ist. Oder beziehungsweise Mensch ohne etwas, was mit ihm geschieht, kann man nicht denken. Es gibt ihn nicht ohne seine Geschichte. Man muss den Menschen, wenn man ihn beschreiben will, immer mit Geschichte denken. Es gibt den Menschen, so denkt Luther, also nicht unabhängig. Es gibt ihn nicht unabhängig. Luther setzte sich ja damals mit der Scholastik auseinander, das ist eine theologische Lehre, die den Menschen stark von der griechischen Philosophie her verstand, also von der griechischen Philosophie und von der christlichen Theologie her. Und die sagte, der Mensch ist, anders als das Tier, vernunftbegabt. Ein rationales Wesen. Und in einem gewissen Sinne ist der Mensch auch unabhängig. Er steht der Welt und Gott auch in einem gewissen Sinne unabhängig gegenüber und kann sich frei entscheiden, wie er sich nun dazu verhalten will. Das kann ein triebgesteuertes Tier nicht. Das macht den Menschen aus. Und Luther behauptet, es ist anders. So ist der Mensch nicht zutreffend beschrieben. Vernunft ist gut und wichtig, aber in seinem Innersten sei der Mensch gerade nicht frei. Vom unfreien Willen heißt die Schrift, die Luther selbst als seine beste bezeichnet hat. Vom unfreien Willen. Der Mensch also, der immer bewegt ist von etwas. Um seine Gedanken richtig zu verstehen, muss man wissen, er meint damit nicht, dass wir gezwungene Wesen sind. Also, dass der Mensch gezwungen wird, gegen seinen Willen so und so zu handeln. Das meint er nicht. Er meint, nee, der Mensch wird immer von etwas bewegt. Es gibt ihn quasi nicht neutral. Es gibt ihn quasi nicht nüchtern. Ja? Es gibt ihn nicht frei. Herz, weil er eins hat, ist immer zu etwas hingezogen. Herz ist nicht denkbar, ohne zu etwas hingezogen zu sein. Herz wird immer von etwas erobert, ist immer von etwas erobert. Und zwar nicht gegen seinen Willen, und das ist ein bisschen komische Denkfigur, aber sondern mitsamt seinem Willen. Er will das auch jetzt. Das, wo er hingezogen ist, das will er auch. Sein Wille ist aber nicht frei. Okay, ich weiß nicht, ob man das wirklich verstehen kann, aber ich finde den Gedanken interessant. Wenn wir mal das Beispiel von zwei starken Gefühlen nehmen, also zwei Beispiele von den zwei starken Gefühlen, Hass und Liebe. Ein Mensch, der hasst, sagen wir, weil ein Regime seine Familie ermordet hat und er hasst jetzt dieses Regime. So ein Mensch, mit dessen Herz ist etwas geschehen. Dieses Herz ist mitgerissen, bestimmt, geprägt. Und er ist dem ausgeliefert, unfrei. Gegen dieses Gefühl kommt er mit seinem Verstand jetzt nicht einfach an. Luther würde sagen, der muss daraus befreit werden. So. Aber er hasst nicht gegen seinen Willen. Also wenn er hasst, dann will er auch. So. Er sehnt sich ja nach Vergeltung, ein hassender Mensch. Oder eben ein liebender Mensch, dessen Herz erobert wurde, der hat sich nicht vernünftig, neutral, rational dafür entschieden, ich liebe die da, weil das passt, oder? So, das macht doch Sinn. nee, so Liebe ergreift einen Menschen wie eine Flut, die ihn mitreißt. So, die Lieder, die da von der Liebe handeln, die handeln auch von Fluten und so weiter, ne? Sein freier Wille, wenn es den geben sollte, hat da keine Chance. So, aber dieser Wille will auch gar nicht dagegen. Er ist mitgerissen, aber er will auch mitgerissen sein. Er liebt nicht aus eigener Kraft, aber er will lieben. Okay, also, natürlich hat unsere Vernunft, ich habe es eben schon mal gesagt, natürlich hat sie schon auch Einfluss auf unseren Willen und unser Handeln. Ne? Aber nicht selten ist jetzt der vernünftige Mensch, der gegen seine Gefühle handelt, eben einer, der dagegen handelt. Die Vernunft muss jetzt diese Gefühle zügeln, sie in der Bahn halten, damit keine dummen Entscheidungen getroffen werden, aus Liebe oder aus Hass. Und zum Glück funktioniert das auch, aber in seinem Innersten ist der Mensch nicht vernünftig in dem Sinne, sondern bewegt. Das macht ihn eigentlich aus, dass er bewegt ist. Vielleicht sitzt der Verstand am Steuer, könnte man sagen. Vielleicht je rationaler wir sind oder so, ja, kriegen wir immer besser den Verstand ans Steuer. Aber der Motor, das sind die Gefühle. Unser Herz, das bewegte Herz. Also, man könnte so sagen, denkt mal drüber nach, ob das Menschenbild Luthers wohl zutrifft. Ich habe die letzte Woche mal ein bisschen drüber nachgedacht, sogar mit meinen Töchtern darüber diskutiert, was sie davon halten. Ob der Mensch als Mensch immer ein Bewegter ist, immer ein von etwas Bewegter ist. Siegfried Zimmer sagt das so, der Mensch ist exzentrisch. Also ich weiß, das ist auch eine Beschreibung von einer bestimmten Art von Menschen, ne? Aber er meint das jetzt anders. Exzentrisch, wer er ist, wer der Mensch ist, das macht sich immer außerhalb von ihm fest. Exzentrisch. Er kreist immer um was. Das Zentrum liegt nicht in ihm, sondern außerhalb von ihm. Er hat deshalb keinen neutralen Willen. Es gibt keinen neutralen Willen oder eine neutrale Vernunft, sondern immer eine bewegte Vernunft sozusagen, einen bewegten Willen. Und ich finde, das passt zu dem, was Jesus sagt. Liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das ist der Sinn. So geht Menschsein. Auch er versteht den Menschen exzentrisch. Der Mensch ist dann ein befreiter Mensch, wenn er sich von Gott bewegen lässt. Aber an diesem exzentrisch mach dich fest. Das ist der richtige Ort, wo du dein Zentrum haben solltest. Wenn deine Liebe auf Gott fokussiert ist und, damit ihr das nicht vergesst, was ich heute weglasse, aber und auf andere Menschen. Ist nur heute nicht unser Thema. Dieses Lieben, das kannst du dir nicht einfach vornehmen. Das geschieht, wenn Gott dein Herz erobert. Aber dann liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Den Verstand stellen wir also heute nicht in die Abstellkammer, nur weil ich so wenig über ihn sage. Aber das Herz braucht auch seinen Raum. Wir wollen als City Church sensibel sein an der Stelle, dass man Gefühle leicht manipulieren kann. Deswegen haben wir hier gesagt, wir verachten den Versuch, sie zu missbrauchen. Darum formulieren wir das auch so scharf. Aber wo der Mensch bewegt ist und wenn er vor allen Dingen grundsätzlich ein Bewegter ist, dann müssen Gefühle, Emotionen irgendwie Ausdruck finden. Paulus sagt der Kirche mal, lacht mit den Lachenden und weint mit den Weinenden. Also Manipulation würde bedeuten, wir bringen die Leute zum Weinen, indem wir auf die Tränendrüse drücken. Wir bringen sie zum Lachen. Beim Lachen darf man vielleicht manipulieren, würde ich jetzt mal so sagen. Also Leute zum Lachen bringen, ist glaube ich erlaubt, aber Leute zum Weinen bringen, also er sagt nicht, macht was, damit die Leute so fühlen, sondern er sagt, lacht mit denen, die lachen. Also die Freude hat die braucht einen Raum. Die braucht irgendwie einen Raum, denn die gehört zu diesem Leben und die ist lebenswert, die muss ausgelebt werden können. Und weint mit den Weinenden. Schafft einen Ort, wo man Schmerz durchleben kann, wo man das nicht verdrängen muss, wo deshalb solche Fragen Raum haben, über die wir danach vielleicht noch lange nachdenken. So, ich hoffe nicht, dass wir als City Church so ein Hilfsmittel brauchen wie Sheldon, der so einen Emotionendetektor da braucht, einfach weil wir irgendwie nicht gut da drin sind, weil wir so gut da drin sind, sie zu verbergen, unsere Emotionen, und so schlecht da drin, sie bei anderen zu erkennen. Ein ganz einfaches Hilfsmittel, weniger aufdringlich und entblößend als ein Detektor, wäre die einfache Frage, wie geht es dir? Wie ergeht es dir in diesem Leben? Was bewegt dich eigentlich? Ich schließe jetzt mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so erschaffen hast. als Menschen, die man bewegen kann. Und ich bitte dich, dass du aus uns Menschen machst, die immer mehr sich von dir bewegen lassen. Weil ich glaube, dass uns das in die richtige Richtung bewegt. Wir bitten dich, dass du uns hilfst mit den Emotionen in uns, die destruktiv für uns oder andere sind, dass du uns hilfst, mit denen umzugehen, ihnen einen Raum zu geben, wo sie keinen Schaden anrichten können, aber dass du uns hilfst, aus negativen Emotionen auch wieder rauszukommen. Wir bitten dich, dass du in unserem Leben so handelst, dass wir Menschen sein können, in denen sich etwas von dir immer mehr, immer deutlicher widerspiegelt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.